Ob da jetzt wirklich der ganz große Protest draus wird, ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
There's a little bit of fear. I think it's normal to be scared when you know the level of violence that we could be faced with.
Eigentlich haben mir alle gesagt, ja, wir wollen weitermachen, wir wollen uns nicht einschüchtern lassen. Das hat mir aber auch die Frau, die ich getroffen hatte, gesagt. Und die schrieb mir dann eben, sie ist einfach jetzt in total großer Angst, weiß nicht, ob sie noch Dinge auf Social Media posten soll, ob sie überhaupt noch mit Journalistinnen und Journalisten sprechen soll, weil sie sich eben einfach bedroht fühlt.
ARD. Hello everyone und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden. Ich bin Jennifer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Und ein herzliches Willkommen auch von mir, Ingo Zamperoni, Moderator der ARD Tagesthemen. Und es ist wieder so viel los gewesen in der vergangenen Woche. Und bevor wir da einsteigen, noch die Nachwehen des Militäreinsatzes der USA in Venezuela oder auch die tödlichen Schüsse bei dem ICE-Einsatz der Einwanderungsbehörde in Minneapolis. All das, darüber wollen wir reden. Aber wir müssen beginnen mit der dunklen Wolke, die über unserem Haushalt schwebt seit diesem Wochenende.
Wir reden jetzt nicht über der Schnee, der unglaublich Schnee, das runtergekommen ist hier im Norden.
Man fühlt sich wie zu Hause in Wisconsin, ne? Das sind doch die Winter aus deiner Kindheit.
Das ist, was ich kenne. Schnee immer überall. Also es ist
tagelang
nicht eine
Eispanzer.
Ausnahme, aber ein normaler Zustand.
Genau.
Aber das ist nicht die dunkle Wolke über uns. Es ist stattdessen die Packerspiel von dieses Wochenende. Die Playoffs haben jetzt angefangen in die NFL und die erste Spiel, die Wildcard-Spiel zwischen the Green Bay Packers and the Chicago Bears, the arch rival.
Ausgerechnet gegen die Chicago Bears fliegen unsere Packers raus.
In Chicago. Es war so, so schwierig, weil die haben auch bis zum Halbzeit geführt.
21-3, also wie man das Spiel noch hergeben kann in der Art und Weise.
Tut richtig weh. Also mindestens, ich habe auch auf Social Media kein einziger Post von Freunden in Green Bay, nur ein von einem Freund in Chicago, der hat geschrieben, bestes Spiel meines Lebens. Also, aber wirklich, es hat wehgetan.
Ja, das hat wehgetan, aber wir wollen es sportlich sehen und wir beglückwünschen die Chicago Bears. Ja, tun wir das. Du nicht, ne?
Machen wir tatsächlich.
Okay, wirklich? Ich sehe, der Schmerz sitzt noch tief bei dir.
Ich bin noch nicht so weit.
Du bist noch nicht so weit, hier großzügig zu sein. Ja, mal sehen, wie die Playoffs weitergehen, aber es stehen noch eine Menge spannende Spiele an. Genau. Also nicht Sturmtief Ellie, Wintersturmtief oder Gunda, was jetzt im Anmarsch ist, sondern die Niederlage der Packers sind hier das, was uns ein bisschen die Stimmung verhagelt hat, aber wie dem auch sein, so ist Football und deswegen genug davon, jetzt wenden wir uns den Themen der vergangenen Tage zu und ja, beginnen wir mit diesem Militäreinsatz gegen Venezuela, die Festnahme des Präsidenten Maduro, Nicolas Maduro, der jetzt in New York angeklagt wurde als Drogenterrorist, aber wir haben in den vergangenen Tagen wieder gesehen, es geht, wie wir auch schon in der letzten Folge gesagt haben, in erster Linie ums Öl und Präsident Trump hatte Ende vergangener Woche ja auch die Chefs und Vorsitzenden von großen amerikanischen Ölfirmen ins Weiße Haus geladen, um mal zu besprechen, wie man sich das jetzt aufteilen kann, diesen Kuchen, und da hat er einen kleinen Dämpfer bekommen, würde ich sagen, denn die meisten Chefs der Ölfirmen waren da nicht so begeistert, so nach dem Motto, ja, jetzt holen wir uns das, und so ein bisschen das, was wir vergangene Woche auch haben anklingen lassen, so ein bisschen, dass da eine Menge Unsicherheit jetzt noch ist, wie es da weitergeht. Der Chef von Exxon beispielsweise, der hat gesagt, wir haben schon zweimal riesige Vermögenswerte in Venezuela verloren. Das wurde dann verstaatlicht und uns weggenommen. Und also die Begeisterung, da so einzusteigen, ist nicht so. Und Trump war da nicht so happy, dass alle gesagt haben, oh, wie toll, dass wir da jetzt.
Aber klar, also wenn es gibt so viel Unsicherheit, niemand weiß, wie es weitergeht. Wir wissen jetzt, dass Dulcy Rodriguez, die neue Präsidentin, eingeschworen ist, die Vize von Maduro. Wir haben auch sogar einen Freund hier in Hamburg, der kam ursprünglich aus Venezuela und hat mit Familie in Venezuela gesprochen, die eigentlich am Anfang ganz begeistert war. Die waren kein Fans von Maduro, alle haben gejubelt, alle waren glücklich. Aber wenn man sieht jetzt, was passiert, Rodriguez hat ein paar verschiedene internationale Journalisten festgenommen. Sie hat schon andere Venezuelaner, die haben sich geäußert über Social Media, also als glücklich wegen der Festnahme von Maduro, hat die auch festgenommen. Also insofern, es sieht nicht aus wie Rodriguez wird viel
Nein,
es, anders
ist, als
Maduro.
Das Militär steckt hinter ihr und ihr Bruder ist auch mit wieder dabei. Also es hat sich quasi nur, wie wir auch vergangene Woche ja schon gesehen haben, der Kopf ist ausgewechselt worden, wenn man so will, aber der Status quo ist nach wie vor da. Auch wenn US-Präsident Donald Trump ein bisschen damit kokettiert, der hat auf Truth Social, seiner Social-Media-Plattform, hat er einen Post, der so ein bisschen wie so ein Wikipedia-Eintrag aussieht, gepostet, wo er als amtierender Präsident von Venezuela bezeichnet wird und dann erst als 47. Präsident der Vereinigten Staaten. Und das, ja, damit kokettiert er so ein bisschen, aber die Realität,
ja, also wie man sagt,
ist eine andere.
Be careful what you wish for, ne? Also Vorsicht, was du dich wünschst, sagt man das auch auf Deutsch. Also in die Sinne von Rodriguez ist auch bekannt als mehr ein Ideolog als Maduro und ein bisschen als der Gehirn hinter der ganzen Operation. Insofern, also wie Trump denkt, dass er kann Rodriguez kontrollieren, also wenn er das nicht geschafft hat mit Maduro. Er hat schon gedroht mindestens.
Genau.
Also er hat gesagt, wenn sie tut nicht, was er will, dann wird sie erleben, was schlimmer als was Maduro erlebt hat. Aber zeigt auch kein Interesse in die Nobel-Friedenspreis-Gewinner Machado, wenn sie sagt, ja super, wie toll, vielen Dank Donald Trump, ich will meinen Nobel-Friedenspreis mit dir teilen. Die Nobel-Komitee übrigens hat gesagt, nee, sorry, das geht nicht,
man das darf geht nicht. Das kann man nicht abgeben oder weitergeben wie so ein Wanderpokal.
Aber es ist klar, dass sie sieht Trump als eine große Gelegenheit und Trump hat nicht so viel Interesse in sowas. Also er bleibt bei Rodriguez mindestens. Also für diese erste Zeit und wir würden dann sehen, wie es weitergeht, ob das wirklich so anders ist, ob er bleibt bei Rodriguez oder was. Also mindestens er sagt das, we're running the country, das hat er ganz klar gesagt.
Und es ist immer noch nicht so ganz klar, was genau das bedeutet oder wie man sich das vorstellt, außer über das Drohkulisse aufbauen hinausgehen, ne? Und sagen, ja, wir holen uns da irgendwie mehrere Milliarden Barrel Öl ab und es geht auf unser Konto ein bisschen wie plündern. Aber ja, wie gesagt, da spielen noch die Ölkonzerne so, wie sich Trump das, glaube ich, vorstellt, eben nicht mit. Aber viel mehr als die technische oder praktische Umsetzung dieses Anspruchs, wir running the country, ist eher für Gesprächsstoff gesorgt in den vergangenen Tagen, was darüber hinaus, was das Signal ist an entweder an Despoten in aller Welt oder an autoritäre Machthaber von Präsident Putin bis Präsident Xi in China. Aber vielmehr auch uns in Europa hat natürlich das plötzlich auch die Aufmerksamkeit der US-Regierung auf Grönland gerichtet war. Kuba, haben wir ja auch schon das letzte Mal gesagt, ist jetzt auch wieder quasi im Visier so ein bisschen. Das ist als nächstes jetzt, wo der wichtigste Unterstützer von Kuba, Venezuela, vermeintlich irgendwie ausgeschaltet ist, werden wir mal sehen, wie das dann funktioniert. Aber Grönland ist tatsächlich, die ganze Debatte, die vergangene Woche stattgefunden hat, war wirklich zutiefst bedrückend und beunruhigend.
Aber auch surreal, ne?
Ja, ja, genau. Also, dass wir ernsthaft darüber reden. Ja, dass ernsthaft die dänische Ministerpräsidentin sich hinstellen muss und sagen muss, das geht nicht und das wäre ein Artikel 5 für den NATO-Vertrag unter NATO-Partnern.
Dass überhaupt, dass man ja, vorstellen könnte, weil wir haben auch gehört in den Pressekonferenzen, dass Carolyn Leavitt hat ganz direkt gesagt, ja, wir würden, wenn wir müssen, alles Mögliches tun. Also, und das heißt auch, wenn der Journalist gefragt hat, ja, also Militärdrohung ist auch, kommt in Frage, das könnten wir machen. Also Trump selber hat gesagt, we can do this the easy way or the hard way. Also die easy way, er redet immer noch von, also wir müssen das kaufen, wir müssen Greenland, das muss uns gehören. Also was auch, Ingo, ich finde, warum? Wir haben schon, die USA hat schon eine Militärbasis auf Grönland, hat Soldaten auf Grönland schon seit Ende der Zweiten Weltkrieg. Also ich gehe davon aus, dass wenn die USA geht zu Grönland oder zu Dänemark und sagt, hey, guck mal, wir haben Sicherheitssorgen, wir wollen Schiffe auf die Küste von Grönland, wir wollen mehr Soldaten da haben, wollen mehr bauen. Das wäre nur ein Gespräch und dann könnten die alles machen, mehr oder weniger, was sie wollen.
Ich glaube auch, die Dänen würden den roten Teppich ausrollen und sagen, ja, baut noch 3, 4, 5 Militärbasen dahin, um das zu schützen, die Interessen der westlichen Hemisphäre, wenn man so will, da im Nordpolarkreis.
Also diese Idee aber von Grönland kaufen ist nicht komplett neu. Wir haben schon gesehen, in der 19. Jahrhundert in 1867 hat dann der damalige Außenminister nach der Kauf von Alaska von Russland hat diese Idee, Grönland zu kaufen. Also nichts ist davon geworden, wie wir wissen. Aber es ist gerade vor so 30 Jahren rausgekommen, dass in 1946, nach dem Zweiten Weltkrieg, dass die USA, dass Harry Truman, der damalige Präsident, hat Dänemark 100 Millionen Dollar in Gold angeboten für Grönland. Aber Dänemark hat es nicht akzeptiert. Insofern, das ist nicht das erste Mal. Und Grönland war also ja schon immer gesehen als eine strategische Insel, also irgendwas, das wichtig ist für US-Sicherheit. Aber dieses Mal ist es auf jeden Fall anders gesehen und gefühlt.
Es ist auf jeden Fall nicht jetzt eine neue, wie du sagst, total richtig, ist nicht auf Trumps Mist gewachsen, wie vieles oft auch, was er aufgreift, jetzt nicht nur original neu Trump ist, sondern viel wird nur darüber geredet und es ist vielleicht nicht realisiert worden. Und er versucht es jetzt, aber man fragt sich tatsächlich, und klar, wenn man so eine riesige Landmasse vor der eigenen Haustür hat, kann man aus amerikanischer Sicht vielleicht auch argumentieren, okay, das könnten wir gut gebrauchen, gerade mit Blick auf einen Nordpol, der vielleicht irgendwann in wenigen Jahren im Sommer eisfrei sein wird durch den Klimawandel. Also all diese Dinge spielen da schon rein, aber wie gesagt, wir reden jetzt hier von zwei verbündeten Partnern von NATO-Ländern, die da jetzt sich gegenüberstehen, wenn man so will. Und ein Teil von mir denkt immer noch, es ist immer noch irgendein Säbelrasseln oder irgend so ein mal versuchen, mal gucken, was funktioniert und nicht wirklich ernsthaft. Aber man muss nach der Venezuela-Aktion tatsächlich ernsthaft das in Erwägung ziehen. Und ich finde, allein diese Tatsache, das schwächt ja schon wiederum die NATO.
Ja, also aber
also, dass wir hier reden,
muss man auch sagen, dass nicht alle Amerikaner sind dafür. Also es gibt auf jeden Fall innerhalb der Kongress eine große Pushback. Also es gibt viele, nicht nur Demokraten, aber Republikaner, die sind sehr kritisch von diesem Versuch von Trump und diese Diskussion über Greenland. Also ich merke schon, der Senator aus North Carolina, mein zweites Bundesland, ist Tom Tillis und er in die Nachrichtenshows und auch vor am Flur von der Kongress ist sehr, sehr kritisch und sagt, was ist das? Warum brauchen wir das? Wir können machen, was wir wollen in Greenland. Wir haben schon ein Basis da und NATO ist irgendwas, das uns sehr wichtig ist, uns Amerikaner, und bringt uns auch viel. Und das können wir nicht vergessen. Und sowas würde das komplett zerstören. Insofern, wir sehen auch nicht nur von Tillis, er ist Teilnehmer von der NATO Congressional Committee, aber auch innerhalb des Kongresses. Es gab letzte Woche ein Initiativ von beide Seiten, Republikaner und Demokraten, irgendwas, das heißt der War Powers Act, wo beide Seiten wollen, also wir haben schon letzte Woche über Venezuela gesprochen und kann er das machen? Ist das legal? Also innerhalb International Law? Nein, aber auch innerhalb US-Recht. Also normalerweise, also muss der Präsident durch Kongress gehen. Also wir haben zahlreiche Beispiele von, wie es nicht passiert ist, aber wir sehen innerhalb Kongress, innerhalb beider Parteien, und wir haben auch genug Abgeordnete in der Republikanischen Partei, die gegen Trumps, ne, dass er einfach Kongress überspringt. Also, und das hat er schon mehrmals gemacht. Es gab viel Diskussionen über, wo ist Kongress, wo ist der Widerstand innerhalb Kongress. Und jetzt sehen wir mit dieser War Powers Act ein Beispiel. Und das wird dann also irgendwann zugestimmt. Aber es gibt auf jeden Fall mit Rand Paul, Senator aus Kentucky, genug auf der republikanischen Seite, ein paar andere, die mehr so moderat sind, ein Zeichen zu Trump zu geben, wo er hat das schon bekommen und hat auf Truth Social gepostet, dass die nie wieder gewählt sein soll, wie er immer.
Er hat sich dagegen gewehrt und gesagt, ich verbitte mir hier diese Ketten, die der Kongress versucht mir anzulegen, die aber in dem System der Checks and Balances ja da sind und gegeben sind und das Recht der Senatoren. Und wir sehen halt auch wieder bei dieser Konfrontation auch die Befugnisse, die Macht des Präsidenten, wie Donald Trump natürlich versucht, überall das auszutesten, und seiner Meinung nach ist er an gar nichts gebunden, nicht an internationales Recht, nicht an Völkerrecht, nicht an irgendwelche.
Er hat gesagt, seine eigene Moralität,
genau, das
wäre die entscheidende.
Der einzige Kompass, an den er sich hält, ist seine Moral. Und sein engster Berater, Sicherheitsberater Stephen Miller, hat das auch in einem Interview ziemlich klar, dieses, ich sag mal, Recht des Stärkeren und sich nehmen wollen, was man will, formuliert.
Er hat gesagt in einem Interview mit Jake Tapper von CNN, wir leben in einer Welt, in der man über internationalen Höflichkeiten und alles andere reden kann, so viel wie man will. Aber wir leben in der Realwelt, Jake, die von Stärke, von Gewalt und von Markt reagiert wird. Und das sind die einsamen Gesetze der Welt seit Anbeginn der Zeit. Also das ist, wie Miller mindestens die Welt sieht. Und,
naja, und der ist nah dran am Ohr des Präsidenten.
Das stimmt. Und also das aber ist irgendwas, das stört viel Amerikaner. Und wir haben in der letzten Folge, ich glaube, ich habe auch was gesagt, wobei ich am Ende gedacht habe, das klingt bestimmt naiv, wenn ich das sage, dass Amerikaner sehen sich als the good guys. Und habe ich dann aber auch in die letzte Woche in verschiedenen Podcast-Interviews, Artikeln, genau dieses Sentiment, auch von Tom Tillis, der republikanische Senator, die ich gerade erwähnt habe. Aber Amerikaner fragen sich, is this who we are? Also tun wir sowas? Das ist nicht, wir sind oder versuchen zu sein, eine gute Beispiel von demokratischer Prozess und
auch wenn es über negative Beispiele in der Wirklichkeit dann immer auch gab, über die Jahrzehnte. Genau. Aber zumindest vom Anspruch her sagst du, aber ne? wir für sowas.
Wir sind nicht Russland. Wir greifen unsere Nachbarland nicht an, nur weil wir es können. Und na, so wie alle wissen, die USA hat die größte Militär der Welt und könnte, wenn es wollte, aber das tun wir nicht. So sind wir nicht. Wir sind nicht Putin und Russland und Ukraine. Aber ja, also in diesem Fall kratzen viele Leute der Kopf und sagen, was ist da los? Warum haben wir das getan? War das notwendig? Was ist? Ist es nur wegen Öl? Sind wir so? Tun wir das? Also und wie gesagt, Miller, also mit diesem Interview und zeigt, wie er, also auf Englisch sagen wir Flex. Er will ein bisschen Muskel zeigen, er will Macht zeigen und er will, und das ist irgendwas, das Trump auf jeden Fall, ne, das ist irgendwas, er war schon immer der Stärke. Er will stärker sein Stärke zeigen. Er will nicht ein Loser sein. Er will nicht, dass der Rest der Welt lacht über uns, weil wir so schwach sind, sagt er mindestens auf der Campaign Trail. Und das ist dann, es geht genau mit dieser Philosophie.
Und was total auf der Strecke bleibt dabei, ist eben die Softpower der USA. Und wir sehen das auch, wie sich das im Internationalen auswirkt, auch im Ansehen der USA. Wir haben in der vergangenen Woche den neuen ARD-Deutschland-Trend gehabt in den Tagesthemen. Und da war das genau ein Thema. Zum einen, wie dieser Militäreinsatz gegen Venezuela gesehen wurde. 72% der Deutschen bewerten den Angriff der USA und die Festnahme von Maduro als eben nicht gerechtfertigt. Jetzt kann man sagen, gut, das reiht sich ein. 2003 den Militäreinsatz der USA im Irak, den haben 80% der Deutschen als nicht gerechtfertigt gesehen. Also immer wenn die USA mit Militär interventionieren im Ausland, sieht man das hier in Deutschland nicht so gerne. Aber vielmehr fand ich interessant oder beunruhigend eher angesichts, dass wir hier von einem so engen, wichtigen Partner reden wie den USA, dass das Ansehen der USA demnach, ist der erste Deutschland-Trend im neuen Jahr und hat es aufgegriffen, das Ansehen der USA eben auf einen Tiefstand gegangen ist. Da sieht das nämlich so aus, dass neben der Tatsache, dass nur 12% der Deutschen die Arbeit von Donald Trump derzeit positiv sehen, aber nur noch 15% der Deutschen die USA als vertrauenswürdigen Partner Deutschlands sehen. Das sind so wenige, wie noch nie zuvor jemals im ARD-Deutschland-Trend ermittelt wurden. Und mit diesen 15%, die hierzulande die USA nur noch als vertrauenswürdigen Partner sehen, befinden sich die USA fast auf Augenhöhe mit Russland. Ja, das liegt nämlich bei 9% der Deutschen sehen Russland nur noch als vertrauenswürdigen Partner. Und da sind die USA mit 15 nicht mehr viel drüber. Mal so zum Vergleich. Frankreich beispielsweise liegt bei 78%, Großbritannien liegt bei 74%. Also das ist so die Benchmark, in der die USA eigentlich sich bewegen müssten und fliegen müssten. Und jetzt liegen sie aber bei 15. Und vor diesem Hintergrund bin ich mal auch sehr gespannt, wie der Besuch des deutschen Außenministers diese Woche in Washington D.C. bei seinem Amtskollegen Marco Rubio über die Bühne gehen wird, worum es da gehen wird. Denn das ist so dieser Spagat, den die Bundesregierung versucht, einerseits eben sich zu positionieren, auch gegenüber dem Einsatz in Venezuela, aber auch gegenüber Grönland und all das und da mal eine starke Stimme zu haben und gleichzeitig natürlich auch den Gesprächsfaden zur US-Regierung nicht abreißen zu lassen da und die USA auch nicht zu verprellen. Also das ist natürlich auch keine leichte Aufgabe, die der Außenminister da hat, aber bin mal gespannt, wie das über die Bühne läuft.
Ja, ich finde das natürlich traurig. Also ich finde das unglaublich traurig. Also aber kann jetzt auch als jemand, der hier wohnt, schon länger auch verstehen. Also es ist wirklich unglaublich, dass wir sind in dieser Situation. Und wie gesagt, es war nur vor Wochen, dass man könnte sowas nicht vorstellen, dass der USA würde so ernsthaft reden über Grönland und Grönland zu nehmen, auch mit Force, wenn nötig. Also sowas könnte man, wir haben Witze darüber gemacht, aber das ist jetzt nicht mehr witzig. Also unsere dänische Freundin hat erzählt, dass ihr Neffe hat ihr angerufen und sagt, dass er wacht auf in der Nacht und kann nicht schlafen, weil er so eine Angst hat um der Zukunft, um wie es weitergeht, um der Sicherheit von Europa und was es bedeutet für das Leben. Und ich glaube auch, dass das ist diese Angst ist irgendwas, das die Amerikaner nicht verstehen, wirklich. Ich war neulich diese letzte Woche in eine WhatsApp-Gruppe mit einer Gruppe von meiner Freunde von meinem Bachelorstudium. Ich habe in North Carolina, University of North Carolina studiert und ich glaube, ich habe eigentlich diese Artikel, ein Profil über Stephen Miller geschickt, weil so Stephen Miller hat bei Duke University studiert und die sind unsere große Rivals, wie sagt man Rivals?
Ja, Rivalen, Erzfeind. Also University of North Carolina, Chapel Hill gegen Duke University. Im Basketball vor allen Dingen ist das immer die große Rivalität.
Basketballfans kennen das schon vielleicht. Ja. Aber als ich das gelesen habe, dass Stephen Miller hat bei Duke studiert, habe ich die Link zu unserer Gruppe geschickt und hat gesagt, ja, jetzt verstehe ich alles. Okay, sorry für Duke-Zuhörer. Anyway, aber ne, es ist eine Gruppe von Leuten, die meistens sind noch in die USA. Also ein Quebecois-Freundin und ich bin hier in Europa. Und wir also alle sind so super smart. Viele arbeiten im internationalen Bereich und so weiter. Aber also eine Freundin hat geschrieben, ja, stell mal vor, europäische Soldaten marschieren rein in Grönland. Und
um es zu verteidigen.
Zu verteidigen gegen Amerikaner. Und ich habe gesagt, ehrlich gesagt, nee, ich will das nicht vorstellen. Also es trifft mich, hits too close to home, sagen wir. Es ist so nah. Besonders wenn wir hier in Deutschland eine Diskussion über Wehrpflicht haben. Oder also das ist, und der Ende der NATO, also ich habe gesagt, sorry, tut mir leid, aber es
kann ich nicht drüber lachen, das ist nicht witzig.
Nee, und sie hat sofort gesagt, oh, tut mir leid, ja, sorry. Und die Diskussion geht weiter und dann kam noch ein Witz über, ja, und nach Grönland, dann geht Trump rein in Kanada. Und dann hat meine Quebecois-Freundin gesagt, naja, nur Kanadier können Witze darüber machen, bitte. Also wir finden das nicht lustig. Und ich habe gemerkt, also wie gesagt, es sind alle Leute, die sehr gut informiert sind, wissen, was los ist in die Welt. Und sie meinte das vielleicht mehr ein bisschen leichter zu machen vielleicht oder weil wir alle das so unglaublich finden. Aber man hat gemerkt, dass die, also ich als quasi Europäer und die Kanadierin, wir fühlen das anders, also als die Amerikaner. Wir nehmen das ernster in eine andere Art, weil diese Angst, dass die Neffe von meiner Freundin oder von anderen hier, die hier leben oder in Kanada leben, als Trump gesagt hat, dass Kanada soll der 51. Bundesland werden. Also wir nehmen das nicht, es ist nicht witzig. Also
ja,
wir
es ist ein gutes ernsthaft. Beispiel, das zeigt eben in den USA selbst, unter denen, die es eigentlich wissen müssten, ist nicht so angekommen oder die haben nicht so ein Gefühl dafür, was das, was ihr Präsident da gerade international veranstaltet, was das auslöst und welche Auswirkungen das hat. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Diskrepanz da und deswegen ist da auch jetzt auch nicht so viel Protest, wenn man so will, auch in den USA, außer jetzt vielleicht im Kongress oder bei den Demokraten sowieso, aber insgesamt bei Millionen Menschen in den USA kommt das eben nicht so an oder wird es nicht so ernst genommen, glaube ich. Und für uns ist es eben ein anderer Schnack, wie man hier in Norddeutschland sagen würde. Wobei ich glaube, Trump würde sich keinen Gefallen tun, Kanada als 51. US-Bundesstaat zu annektieren, denn mehrheitlich ist mein Eindruck, würden Kanadier eher progressiv und nicht so Trumpy drauf sein und würde sich wahrscheinlich eher eine Wählerschaft für Demokraten ins Haus holen sozusagen. Mit Ausnahme allerdings eines Bundeslandes in Kanada, nämlich einer Provinz Alberta. Sehr starkes Ölland, Fracking ist da die Nummer eins sozusagen, auch eher konservativ geprägt, sehr spärlich besiedelt auch nur. Da könnte man sich vielleicht vorstellen, zu den USA unter Trump dazugehören zu wollen, denn da gibt es eine Unabhängigkeitsbewegung, wenn man so will.
Auf jeden Fall. Die Make Alberta Great Again passt zusammen mit MAGA. Also ist es nicht das erste Mal, dass Alberta also überlegt, ob die wollen ein bisschen mehr Unabhängigkeit. Also und nicht das erste Provence auch in Kanada. Quebec hat auch eine Separatistbewegung gehabt in der vergangenen 30 Jahre. Aber besonders jetzt ist das, die Kanadier finden das, wie gesagt, nicht witzig, weil ne, diese Verbindung mit Trump und die Idee von der Trump-Administration, also Kanada zu übernehmen. Und es gibt tatsächlich eine Bewegung, die brauchen fast 200.000 Unterschrift für eine Petition. Wenn die das erreichen, dann könnte tatsächlich ein Vote, die könnten dann darüber zustimmen. Also
ein Albert Dexit.
Aber der Prime Minister nimmt es auch sehr ernsthaft. Also Mark Carney nimmt das ernsthaft, um was das bedeuten könnte und weiß, dass Trump Interesse hat, hat gerade beobachtet, was passiert in Venezuela. Ich glaube, er hat keine Angst, dass er wird abgeholt in sein Schlafzimmer über Nacht, aber trotzdem, dass er Augen hat auf Alberta und der Öl und Ressourcen da, er nimmt das auf jeden Fall sehr ernsthaft.
Außenpolitisch also wieder eine Menge Bewegung in dem, was die US-Regierung derzeit macht, aber eine große Thematik der vergangenen Woche war auch ein großes innenpolitisches Thema, und zwar die Razzien, das Vorgehen der US-Einwanderungsbehörde ICE, speziell in Minneapolis. Da ist es zu einem tragischen Vorfall gekommen.
In Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota haben Beamte der Einwanderungsbehörde ICE eine Frau erschossen. Die 37-Jährige habe versucht, Einsatzkräfte zu überfahren, sagt das Heimatschutzministerium. Der demokratische Bürgermeister von Minneapolis widerspricht dieser Darstellung entschieden. Für Diskussionen sorgt nun auch ein Video der Tat.
Ein furchtbares Ereignis, das die USA sehr spaltet. Am Wochenende gab es in vielen Städten zahlreiche Proteste. So ein bisschen sieht man eine Parallele, eine Analogie nach dem Tod von George Floyd unter dem Knie eines Polizeibeamten, die dann die ganzen landesweiten Black Lives Matter Proteste hervorgerufen hat. Also es scheiden sich jetzt die Geister, es ist so ein Kampf um die Deutung, was da passiert ist. Die Regierung deutet es als eine Selbstverteidigung und ein Vorgehen gegen linksradikale nationale Terroristen, Inlandsterroristen, wie sie bezeichnet werden. Und die Demonstranten sagen, und auch der Bürgermeister von Minneapolis sagt, von wegen, das war ein Missbrauch von Macht und ein rücksichtsloses Vorgehen und ist nur quasi die Konsequenz dieses brutalen Vorgehens der ICE-Agenten, gegen das sich jetzt gewehrt wird. Und dass dabei dann jemand ums Leben gekommen ist und aus nächster Nähe diese drei Schüsse abgefeuert wurden, ist, also brauchen wir gar nicht drüber reden, dass das nicht akzeptabel ist, aber dass das eben als ja, große Spaltthematik jetzt eben auch gesehen wird in den USA.
Ich glaube, Ingo, alle wahrscheinlich haben da Videos gesehen. Ne? Es gab zahlreiche Beobachte da, das ist irgendwas, das passiert überall in die USA jetzt, wenn diese ICE-Agenten kommen in eine Nachbarschaft. Es gibt viele Fragen über die Legalität. Warum haben die Masken über ihr Gesicht? Also dürfen die rein in öffentliche Orte und einfach Leute festnehmen ohne ein Warrant, ohne
oder ein private
Papier, Orte. Ohne ihren Namen zu geben, ohne einen Grund zu geben. Und deswegen, es gibt viele Leute, die dann, wenn die vor Ort sind, die holen ihre Handys raus, die filmen. Das ist auch eine Art Widerstand, eine Art Schutz, eine Art zu anderen Amerikanern zu zeigen, was da los ist in ihren Communities und wie das dann funktioniert. Wir haben Videos gesehen, wo ICE-Agenten machen die Fenster in Autos kaputt, wo die Eltern nehmen weg von ihren kleinen Kindern. Furchtbare Videos. Ich finde, dieser Widerstand, dieser Film ist wichtig. Und das ist anscheinend, was Renee Good und ihre Frau und andere in dieser Minneapolis vor Ort machen wollte. Also alle haben die Videos gesehen. Und ich sage Videos, weil es gab die Videos von Bystanders, von Beobachter und auch der Video von Jonathan Ross.
Dem ICE-Beamten.
Genau, veröffentlicht. Also was mir klar ist, wenn man das sieht, ist, also erstmal Renee Good war kein aggressiver Attacker, kein Linksterrorist wie J.D. Vance und Kristi Noem oder Donald Trump sagen wollte oder sagen haben. Und sie war da mit anderen Nachbarn, wollte verhindern diese ICE-Agenten. Ihre Frau ist aus dem Auto ausgestiegen und hat gefilmt. Was man sah, ist, dass die ICE-Agenten haben gesagt, geh jetzt, fahr weg. Und dann ein anderer hat gesagt, get the fuck out of your car. Also steig raus, hat versucht, der Tür zu öffnen. Renee Goods Tür von ihr Auto hat reingegriffen in das Auto. Also das haben wir schon gesehen von anderen Videos, dass ICE-Agenten können sehr gewaltig sein. Sie holen Leute raus von ihr Auto, die werfen die am Boden. Renee Good hat bestimmt, ich würde sagen, in ihrer Stelle Angst gehabt. Also man hat gesehen aus, dass sie der Lenkrad komplett rex gedreht hat. Es sah aus, wie sie wollte
wegfahren.
Weg. Sie hat Angst, sie wollte weg. Also leider in diesem Moment ist dieser Jonathan Ross, er hat auch gesehen in der Video, er ist rund um das Auto gegangen ein paar Mal, auch mit seinem Handy, er hat auch selber gefilmt. Aber er, ich glaube auch leider und zufällig, war in einer Stelle genau vor das Auto. Also wenn man vielleicht großzügig sein will, könnte man auch in seiner Stelle vorstellen, dass er hat vielleicht Angst um sein Leben, als sie angefangen hat zu fahren. Er hat Angst, er war im Militär. Also ich muss sagen, hier in dieser Stelle, Law Enforcement, Polizei in Amerika, also es gibt dieses Recht um Selbstverteidigung. Und es gibt mehrere Fälle in die USA, wo völlig, also unschuldig Leute sind getötet von Polizist, weil die Polizist selber sieht das als einen Fall von Selbstverteidigung, hat Angst um sein Leben. Und muss man auch sagen, also Amerikaner sind mehr bewaffnet als jede andere, also Bevölkerung in die ganze Welt. Also man kann verstehen ein bisschen, warum die haben auch Angst um ihr Leben. Also wenn ich großzügig sein würde, ich würde sagen, vielleicht ist das der Fall. Aber trotzdem, ich habe Probleme mit, na, so wie er hat ein Handy in einer Hand und Hand auf seinen Waffen auf der andere und hat gesehen, dass die im Gesicht geschossen hat. Er war die Einzige, der hat es gesehen. Hat dann auch zweimal danach geschossen. Hat, als sie dann weggefahren ist, fucking bitch gesagt. Also, was ich damit sagen will, ist, es gibt diese Kultur jetzt in ICE, diese Kultur von us and them, uns gegen der andere.
Also, die anderen werden als Feind gesehen.
Genau, also es ist ein Streit. Also, die sind alle gegen uns, wir haben das Recht, uns zu verteidigen, wir haben eine andere Mentalität, wir haben das Recht.
Naja, man könnte natürlich auch sagen, warum stellt sich jemand gegen die Einsätze von Polizei und Ermittlungsbehörden? Das ist ja quasi ausgerufen von der Regierung, dass es vorgehen, dass jetzt eben nach illegalen Einwanderern gesucht wird. Warum protestieren die dagegen im Sinne von, also protestieren ist ja erlaubt und alles, aber warum stellen sie sich denen in den Weg? Das würde man als Obstruction in den USA ja bezeichnen. Warum versuchen die zu behindern bei ihrer Arbeit? Dass sich das dann hochschaukelt, birgt ein gewisses Risiko. Und ich glaube, der Punkt, auf den du vor allen Dingen hinaus willst, ist ja, dass die USA ein Gewalt- und Polizeiproblem haben. Dass man zu oft Polizei, die auch Angst hat, oft um ihr eigenes Leben, erst schießt in einer vorauseilenden Selbstverteidigung und dann wird geguckt, was ist eigentlich passiert.
Man also kann es sagen, warum hat er dann durch die Fenster geguckt, genau Richtung ihr Kopf? Warum hat er nicht der Rede geschossen? Warum
auf die Reifen.
Er nicht, auf die Reifen, genau. Also warum muss er shoot to kill? Also es gibt auf jeden Fall wie mehr als 100 Polizisten, die sind getötet in die letzten paar Jahre. Also letztes Jahr 150 fast. Also auf jeden Fall, es gibt diese Kultur von kill or be killed. Also, dass ich muss schießen, sonst also
sonst bin ich dran als nächstes.
Genau. Aber es gibt auch 1300 Amerikaner, die sind von Polizisten getötet letztes Jahr. Es gibt mehr als 30 Leute, die sind gestorben, als sie im Haft war, weil die bei ICE festgenommen waren. Insofern, wie ist das passiert? Wie kann das passieren? Ich finde auch, ich habe neulich gelesen, der Washington Post lautet, dass ICE wird 100 Millionen Dollar investieren in Wartime Recruitment, also Kriegszeit
Rekrutierung.
Rekrutierung. Die wollen 10.000 neue Agenten, die haben schon 20.000, also aber Wartime, also es ist kein Krieg hier im Land, aber das ist die Vokabel, das ICE benutzt. Also ICE rekrutiert auch in Gebiet, wo also bei Waffenhandler, bei rechtsgerichtete Radiosender zum Beispiel, bei Ultimate Fight Championship Kämpfe. Also das ist eine bestimmte Leute, die die suchen. Und ich glaube, die haben schon diese Mentalität, dass wir haben ein Mandat und die anderen sind, wie Vance schon gesagt hat in seiner Pressekonferenz, die sind die Linksradikal, die Linksterroristen. Also wie Trump schon sagte, the enemy from within, der Feind innen,
im Innern.
Also das ist eine Polarisierung, aber besonders stark innerhalb ICE, wo die haben einen Job, man darf nicht, wie sagt man, interfere, man darf nicht inzwischen kommen. Aber es gibt viele Fragen über die Legalität von was sie tun und wie sie das tun. Es ist von vielen Amerikanern gesehen als unerwünscht, als nicht legal, wie die das machen, was die machen. Es gibt mehrere, über 100 Amerikaner, also US-Bürger, die waren festgenommen in den letzten Jahren. Festgenommen, also ich habe gerade einen Artikel gelesen über eins, der festgenommen, genau wie Rene Good. Er war als Agenten, hat ihm gesagt, dass er soll wegfahren und dann plötzlich, nein, get out of the car, steige aus, war mit Pepperspray in Augen gesprayt, hat mehrmals gesagt, ich bin ein US-Bürger, ich bin Veteran, war festgenommen, war im Haft gebracht, saß 3 Tage lang da, ohne dass er medizinische Hilfe bekommen hat, ohne dass er jemanden anrufen dürften. Und nach 3 Tagen haben die ihm gesagt, du kannst jetzt gehen. Ohne Entschuldigung, ohne wir haben einen Fehler gemacht, ohne irgendwas. Wie kann das passieren? Wie ist das legal? Und man kann dann auch einen Rechtsanwalt holen, man kann vor das Gericht gehen, aber das ist auch eine Art, die amerikanische Bürgerschaft zu einschüchtern. Und dann dazu in Minneapolis jetzt kam die Nationalgarde, die ICE-Agenten zu schützen. Also eine doppelte Militärpräsenz auf die Straßen von Minneapolis in einer Stadt, das überhaupt diese Präsenz nicht will. Also das nicht notwendig ist.
Also dein Argument ist, dass sich das so hochschaukelt, eine solche Situation quasi zwangsläufig kommt, weil eben ICE an sich schon mit so einer militärischen Haltung und Präsenz und auch aus welchem Umfeld viele Beamte rekrutiert werden, dass die quasi als die Protestanten und die Demonstranten als Feinde eben sehen und dass es dann nur eine in Anführungsstrichen logische Konsequenz ist, dass dann irgendeiner schneller die Pistole zückt und dann auch mal vielleicht in Notwehr, aber eben halt auch abdrückt und fast schon, dass man sich nicht wundern muss, dass sowas mal passiert. Aber ich glaube tatsächlich, dass es in erster Linie in den USA ein Law-Enforcement-Problem ist. Es gibt diesen unsäglichen Spruch, better judged by 12 than carried by 6. Also ich werde lieber von 12 Geschworenen dann im Falle eines Falles beurteilt, als von 6 Menschen zu Grabe getragen zu werden. Deswegen eben erst schießen, dann gucken. Und das führt eben zu ganz vielen solchen Beispielen und tragischen Fällen von Polizeigewalt. Aber auch, wie du sagtest, es gibt eben auch Dutzende Polizisten, die im Dienst sterben, weil sie jemanden hinterherfahren, der auch eine Waffe hat und geschossen hat oder sie überfahren wollte, vielleicht auch sogar.
Aber jetzt reden wir nicht nur von Law Enforcement und Polizist. Also das, wie gesagt, wenn ich großzügig wäre, würde ich sagen, dass dieser Jonathan Ross vielleicht, er hat
diese Angst Eisbeamte.
Und hat reagiert. Aber das größere Thema ist die Politisierung von diesem Fall. Also bevor die ganzen Videos rausgekommen sind, bevor verschiedene Fakten raus waren, was passiert ist, hat Kristi Noem, der Innenministerin, stand vor Kameras und hat Rene Good einen Terroristen genannt. Hat gesagt, dass Jonathan Ross war ein Held und wollte nur seinen Job tun und hat sich nur verteidigt. Und also dann sah wir das von Trump und von Vance auch. Der hat diesen Fall nicht nur politisiert, aber zu polarisieren auch. Also genau wie der Fall von Charlie Kirk. Nochmal diese Us versus Them, die Rede von linksradikal. Das ist nicht dieses Fall. Und die benutzen das. Und dann auch besonders, wenn es ist ein Fall von der Tod von einer unschuldigen Frau. Also das finde ich wirklich krank. Das finde ich unakzeptabel. Ich freue mich auch persönlich, dass es gibt eine Reaktion. Aber ich finde es furchtbar, dass that it comes to this, ne? Dass sowas passieren muss. Dass eine furchtbare, sinnlose Tod von einer Frau mit 3 kleinen Kindern, das ist so, dass Leute auf die Straßen gehen und sagen, das ist nicht okay. Und ehrlich gesagt, wenn das passiert, Gott sei Dank, diese ganze Proteste am Wochenende waren friedlich, weil ich habe auch das Gefühl, dass Trump wartet auf sowas. Also er hofft für eine Reaktion, sodass er nochmal diese Narrativ aufbauen kann von Linksradikalen. Und deswegen, ich finde das auch wirklich, auf Englisch würde man sagen, rich. Also, dass er dann sagt über die Proteste in Iran, dass wir sehen jetzt im Fernseher, dass er würde die Protester helfen und Militärassistenz nach Iran schicken, wenn es gibt eine Gruppe Leute, die sind auch auf die Straße und kämpfen und protestieren gegen die Regierung. Und er will auf jeden Fall diesen Vergleich machen und zeigen, dass die Iran-Protester kämpfen gegen eine böse Regierung und brauchen Hilfe, wobei die Amerikaner haben keinen Grund, die sind alle linksradikal. Also es ist wirklich, wie gesagt, rich.
Es ist doppelmoralisch, würde man wahrscheinlich im Deutschen sagen. Und es ist ein Thema, das auf jeden Fall die USA nach dem Wochenende auch landesweit, in vielen Städten gab es auch Demonstrationen. Erinnert mich, wie gesagt, ein wenig an das, was mit George Floyd vor 5 Jahren passiert ist. Und auch damals dann, als es Ausschreitungen gab, wurde das auch ja gesagt, ja, seht ihr hier die ganzen Ausschreitungen, da müssen wir härter gegen vorgehen. Und es haben tatsächlich Autos auch gebrannt, Scheiben wurden eingeschlagen. Ich habe für meine erste US-Wahldoku mit Birgit Wernke zusammen, haben wir deine ehemalige Schulkameradin in Kenosha getroffen, die da auch sehr traumatisiert war von den Ausschreitungen, die dann folgten. Aber man muss halt immer gucken, was ist Ursache, was ist Folge und in welchem Rahmen das bleibt. Aber man kann wirklich nur hoffen für insgesamt ist sowieso friedlicher Protest die einzige Möglichkeit oder die einzig legitime. Aber gleichzeitig kann man auch nur hoffen, dass es friedlich bleibt, damit es eben nicht sich weiter hochschaukelt und hochschraubt, diese Situation im Land. Auf jeden Fall war das auch eine Geschichte, ein Vorfall, der unsere Kollegen im ARD-Studio in Washington sehr beschäftigt hat. Und unsere Korrespondentenkollegin Sarah Schmidt ist daraufhin am Wochenende auch nach Minneapolis geflogen, um darüber zu berichten für ARD aktuell. Und mit ihr habe ich kurz darüber sprechen können. Hallo Sarah.
Hallo Ingo.
Vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast. Du bist mittlerweile wieder zurück im ARD-Studio in Washington, aber gerade zurückgekehrt aus Minneapolis. Erzähl doch mal, was hast du da erlebt? Wie war das?
Ich habe vor allem viele Menschen erlebt, die sehr entsetzt waren über das, was passiert ist und traurig. Das waren die Gefühle, die meisten Leute mir geschildert haben. Und was neu für mich war, war, dass ich auch eine gewisse Angst wahrgenommen habe. Also wir als Korrespondentinnen und Korrespondenten berichten ja schon länger über die Razzien von ICE und da waren natürlich die Menschen, die aus migrantischen Communities kommen, die aufgrund auch einfach ihres Aussehens, ihrer Herkunft ins Visier von ICE geraten sind, die hatten natürlich schon immer Angst. Da haben wir ganz viele, ja, sehr berührende Geschichten gehört von Menschen, die sich nicht mehr trauen, aus dem Haus zu gehen. Ich weiß noch, ich war letzten Sommer in L.A., wo Eltern darüber nachgedacht haben, ob sie überhaupt zur Abschlussfeier ihrer Kinder gehen können zur Schule. Und diesmal in Minneapolis habe ich aber eben auch erlebt, dass die Unterstützerinnen und Unterstützer dieser migrantischen Communities jetzt auch in Angst leben und einfach befürchten, ins Visier der Behörden zu geraten. Ich habe eine Frau getroffen, die auch in unserer Berichterstattung aufgetaucht ist und die schrieb mir dann in der Nacht, als ich zurückgekommen bin, sie hätte die ganze Nacht nicht geschlafen und sie würde weinen und würde Berichte, Gerüchte in ihrer Community und in ihrer Nachbarschaft hören, dass jetzt eben auch Menschen wie sie ins Visier der Behörden geraten und die hatte einfach unglaublich große Angst.
Ich glaube, diese Angst rührt auch daher, dass natürlich dieses ruppige, auch sehr martialische Vorgehen und Auftreten, insbesondere der ICE-Agenten, aber auch eben der Staatsmacht, wenn man so will, da für eine Menge Verunsicherung oder auch Angst sorgt und dann bis eben dann zu dieser Schießerei. Aber hast du da eben auch das so erlebt, dass das so, diese Konfrontation auch?
Also ich habe keine direkte Konfrontation erlebt im Sinne von einer Szene, wo ich gesehen habe, wie Menschen abgeführt worden sind, in Autos gezerrt worden sind oder so. Aber wir waren mit dieser Frau, von der ich eben erzählt habe, unterwegs, sind einfach mit ihr durch die Nachbarschaft gefahren. Sie wollte uns da verschiedene Orte zeigen, wo es ICE-Razzien gegeben hatte. Und plötzlich hörten wir Hupen und dann sagte sie, okay, da vorne ist ein Auto und da gehe ich davon aus, dass da ICE-Beamte drin sitzen. Sie hat dann erklärt, dass sie eben Ausschau halten, erstens nach großen Autos, zweitens Autos mit getönten Scheiben. Sie achten auf die Kennzeichen, weil die oft aus anderen Bundesstaaten sind, diese Autos, mit denen ICE unterwegs ist. Und dann sind wir diesem Auto zumindest ein Stück weit hinterhergefahren. Sie hat gehupt und das ist eben das, was diese Community da macht. Wenn sie vermuten, dass da gerade eine Razzia sich vielleicht anbahnt, dann warnt man sich gegenseitig. Da stehen Menschen an Straßenecken, die mit Pfeifen eben aufmerksam machen auf das, was passiert. Der Nachteil ist natürlich, dass so auch möglicherweise Autofahrer, Autofahrerinnen ins Visier geraten, die überhaupt nichts mit Eis zu tun haben. Also diese Frau, die hat selber sich ein Schild hinten ins Auto gemacht, wo drauf steht, fuck Eis, no Eis, einfach um zu zeigen, ich habe zwar ein großes Auto mit getönten Scheiben, aber ich bin keine von denen.
Hat mit denen nichts zu tun, ja. Die Demonstrierenden haben ja aber nicht nur die Autos ins Visier genommen, wenn man so will, sondern auch Hotels, wo Eisagenten untergebracht sind oder auch die offiziellen Behörden. Was hast du da erlebt?
Genau, also im Prinzip gibt es drei Orte in Minneapolis, wo demonstriert oder getrauert wird. Das eine ist der Ort in der Straße, wo das Auto von René Good zum Stehen gekommen ist. Das ist aber eher wirklich ein stiller Protest oder Trauer. Da kommt die Nachbarschaft zusammen und die Leute singen, legen Blumen nieder. Dann gab es eben am Freitag einen Demonstrationszug, der zu einem Hotel gezogen ist, wo die demonstrierenden Eisbeamte vermuten. Dort hat es dann wohl auch laut Stadt Sachbeschädigung gegeben. Also da sind Fenster eingeschmissen worden und Graffiti gesprüht worden. Das habe ich nicht persönlich miterlebt. Und dann gibt es eben ein Gebäude, wo die Einwanderungsbehörde ihre Einsätze in der Stadt koordiniert. Und dort war die Stimmung ganz anders. Da war sie aufgeheizter. Das war jetzt keine riesige Gruppe an Demonstrierenden. So darf man sich das nicht vorstellen, sondern ich würde mal schätzen, ich weiß nicht, zwischen 20 und 50 Demonstrierende. Die meisten ruhig und mit Schildern, aber dann doch auch vereinzelt welche, die eher konfrontativ waren. Und vor diesem Gebäude standen dann eben Beamte des Grenzschutzes, aber auch des Heimatschutzministeriums und haben das Gebäude geschützt. Zwischendurch kamen dann Trump-Supporter, die gesagt haben, hey, das, was Eis macht, das ist richtig. Und da habe ich eben eine Situation miterlebt oder zwei Situationen, wo dann Tränengas, Pfefferspray eingesetzt worden ist gegen all diese Demonstrierenden. Und da musste man dann so ein bisschen vorsichtig sein und sich einfach weghalten, durfte nicht zwischen die Fronten quasi geraten, weil das sehr schnell ging, dass das von, da stehen Menschen, halten Schilder hoch, schreien in Megafone, wechselte zu, oh, und jetzt fliegen hier die Geschosse und wir müssen weggehen, weil man dann relativ schnell auch nur noch ganz schlecht Luft bekommt, die Augen tränen und sich wirklich alles zusetzt. Also wir hatten dann FFP2-Masken an, weil man die einfach schneller angezogen bekommt als so richtige Gasmasken und mussten dann aber wirklich auch Abstand halten.
Ja, ich habe das auch mal erlebt, als ich als Korrespondent bei den Ausschreitungen in Ferguson damals vor 10 Jahren auch zwischen Demonstrierende und einer Polizeieinheit geraten bin, wo dann Tränengas flog und ich so, okay, jetzt weiß ich auch, warum das Tränengas heißt. Da mussten wir dann auch recht schnell weg. Aber weil du diese zwei Lager auch ansprichst, jetzt könnte man auch sagen, gut, die Eisagenten gehen vielleicht ruppig zur Sache, aber letztlich setzen sie ja den Willen der Regierung oder nach Gesetzeslage versuchen sie zu handeln. Und wenn sich da jemand in den Weg stellt und versucht, die zu unterbrechen oder aufzuhalten, dann in Anführungsstrichen müssen sie sich nicht wundern, wenn dann irgendwie was passiert. Wie hast du das da erlebt?
Naja, das eine ist ja, dass man dann sagt, wenn sich da Leute in den Weg stellen oder wenn Leute Dinge tun, um die Einsätze zu behindern, dass man dagegen vorgeht, ist ja das eine. Aber das andere ist ja, und das ist eben das, was die Menschen so wütend macht, dass da eine Frau erschossen worden ist. Klar, da gibt es das Narrativ der Regierung, die sagen, das ist Inlandsterrorismus. Ja, da gibt es ein großes Netzwerk und diese Frau gehörte eben dazu. Die hat absichtlich die Straße blockiert und hat versucht, das ist ja das, was die Trump-Regierung sagt, eben diesen Eisbeamten zu überfahren mit ihrem Auto. Und deshalb musste der sich verteidigen, das war Notwehr. Mhm. Und gleichzeitig gibt es aber die Augenzeugenberichte. Es gibt die Videos von Augenzeugen, die doch jetzt von vielen verschiedenen amerikanischen Medien ausgewertet werden. Und ja, wo man sehen kann, naja, das Auto fährt eigentlich weg. Und die Befürchtung, die ich in der Community eben oft gehört habe, war, dass sie den Behörden nicht richtig vertrauen, da wirklich zu ermitteln, was passiert ist. Und das liegt sicherlich auch daran, dass eben die Trump-Regierung sehr schnell direkt von Anfang an gesagt hat, das war Notwehr, der durfte das und die Frau muss sich, sag mal in Anführungszeichen, aber so ähnlich hat es der Vizepräsident eben gesagt, nicht wundern, dass sowas dann passiert.
Viele dieser Beamten sind ja auch vermummt und treten ja sehr martialisch auf. Das ist schon mal gleich so eine Aggressionsstufe. Die sagen, die schützen sich, weil sie eben nicht erkannt werden wollen, weil sie Angst haben vor Retribution, wie es heißt in den USA, also vor irgendwelcher Vergeltung oder so. Aber das führt natürlich auch, dass das noch martialischer wirkt, oder?
Ja, genau. Aber das ist natürlich auch etwas, was beabsichtigt ist, würde ich sagen. Also diese Abschreckung, also so ist zumindest mein Gefühl und das, was man beobachtet, gehört eben auch zu diesen Aktionen dazu. Und natürlich heizt das die Stimmung an. Und grundsätzlich merke ich hier jetzt mal ganz unabhängig von dem, was in Minneapolis passiert ist, dass das Misstrauen in beiden Lagern sehr groß geworden ist und oft Masken getragen werden, ja, weil immer gefilmt wird, permanent, man wird permanent gefilmt, auch wir als Journalisten, du führst Interviews, die Leute halten dir das Handy ins Gesicht. Insofern kann ich schon irgendwie diese Maskierung nachvollziehen, aber wie gesagt, man muss das eben in diesem großen, großen Kontext sehen und was ja zum Beispiel auf Augenzeugenvideos auch dokumentiert war, dass es, als Rene Good erschossen worden ist, jemanden gab, der gerufen hat, darf ich wenigstens ihren Puls checken, ich bin Arzt, man hat ihn nicht dahin gelassen, ja.
Ja, eine wirklich dramatische, tragische Verkettung. Und diese Schießerei hat sich dann ereignet auch in der Nähe von dem Ort, an dem George Floyd vor 5 Jahren ums Leben kam. Wie würdest du sagen, unterscheiden sich die Proteste, die damals dann, die Black Lives Matter-Bewegung, die dann entstanden ist dort, zu den jetzigen, die jetzt am Wochenende waren? Sind da jetzt mehr oder weniger Leute auf die Straße gegangen?
Nein, es sind ganz eindeutig viel, viel weniger Menschen auf die Straße gegangen. Ich habe die Black Lives Matter-Proteste damals nicht miterlebt, weil ich da noch nicht Korrespondentin hier war. Aber das waren ja riesige, weltweite Proteste und Debatten über Polizeigewalt, struktureller Rassismus. Und das, was ich in Minneapolis erlebt habe, war kleinerer Protest. Also den ersten Protestzug, also es war schwer zu sehen, weil es sich eben über viele Straßen verteilte, aber da berichteten Medien nachher, dass es Hunderte, vielleicht Tausend Demonstrierende waren. Jetzt am Wochenende gab es Zahlen von öffentlicher Stelle, da ging es um Zehntausende in Minneapolis. Es gab natürlich auch Demonstrationen in anderen Städten in den USA, aber das ist jetzt keine Massenbewegung. Und ich habe mit den Leuten auch drüber gesprochen, die auch gesagt haben, nein, das ist noch nicht so groß, die aber hoffen, dass das jetzt vielleicht ein Punkt ist, wo wirklich mehr Leute aufstehen und mehr Leute auf die Straße gehen, einfach weil dieser Tod eben so viele entrüstet.
Und wie glaubst du, geht es jetzt weiter? Wird sich das weiter hochschaukeln? Warum auch gerade auch Minneapolis ist ja so im Visier der Regierung in erster Linie? Oder ist das quasi ein Punkt, wo viele dann sagen, okay, da müssen wir irgendwie mal drüber nachdenken, ob das so weitergehen kann?
Ich glaube, das ist die ganz große Frage, die super schwer zu beantworten ist. Also es sind ja schon mehr als 2000 Beamte in die Stadt geschickt worden. Das war, bevor Rene Good erschossen worden ist. Und das Heimatschutzministerium sagt, das sei die größte Operation seiner Geschichte. Kristi Noem, die Heimatschutzministerin, hat am Sonntag angekündigt, dass sie weitere Beamte schicken wollen, aus ihrer Sicht, um eben die Beamten, die im Einsatz sind, zu schützen. Ob da jetzt wirklich der ganz große Protest draus wird, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil wir haben hier so viel im vergangenen Jahr erlebt und Proteste erlebt, wo Menschen auf die Straßen gegangen sind. Es gab diese großen No-Kings-Proteste, die sich ja auch schon gegen die Einwanderungspolitik gerichtet haben. Aber es ist eben nicht diese ganz große Massenbewegung entstanden. Und ich glaube, gerade in Minneapolis, wie gesagt, muss man so ein bisschen gucken, ja, ob die Leute sich auch trauen, weiter aufzustehen. Eigentlich haben ja alle gesagt, ja, wir wollen weitermachen, wir wollen uns nicht einschüchtern lassen. Das hat mir aber auch die Frau, die ich getroffen hatte, gesagt. Und die schrieb mir dann eben die Nachricht und sagte, sie ist einfach jetzt in total großer Angst, weiß nicht, ob sie noch Dinge auf Social Media posten soll, ob sie überhaupt noch mit Journalistinnen und Journalisten sprechen soll, weil sie sich eben einfach bedroht fühlt.
Sarah, vielen Dank für deine Schilderung, deine Eindrücke, frisch aus Minneapolis zurückgekehrt, über diese Geschichte, über die wir auch natürlich in den Tagesthemen berichtet haben. Und ja, wir sind gespannt auf weitere Berichte von dir aus den USA.
Bis dann.
Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Folge. In der kommenden Woche freue ich mich schon auf die Folge, denn es wird dann am Vorabend erscheinen zu ein Jahr Donald Trump. Am 20. Januar wird sich seine Rückkehr ins Weiße Haus dann zum ersten Mal jähren. Dann haben wir das eine Jahr schon voll und man hat so das Gefühl, erste Jahr von 4 Jahren mit all dem, was so passiert, gerade in den letzten Wochen. Und da sind wir dann verabredet mit der Leiterin unseres ARD-Studios in Washington, Gudrun Engel, die dieses Jahr auch hautnah erlebt hat und auch eine Menge Berichte darüber gemacht hat. Schaltet nächste Woche wieder ein und für heute sagen wir vielen Dank für die Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Neu in der ARD-Mediathek.
Als ich Trump umringt sah von diesen Tech-CEOs, habe ich nur gedacht, da wächst zusammen, was zusammengehört.
Beeindruckend, wie ihre Regierung die Halbleiterindustrie unterstützt hat.
Yes!
Es gibt einen neuen Sheriff in der Stadt.
Das war eine Weggabelung für die menschliche Zivilisation.
Es ist bizarr zu sehen, wie diese milliardenschweren Tech-Bros gemeinsam eine Art rituelle Unterwerfung vor Big Daddy spielen.
Thank you. Danke für die unglaubliche Führung und diese Runde.
Es ist so unglaublich, hier zu sein, besonders mit Ihnen und der First Lady.
Und da sieht man ja schon, dass das an diesen Punkten nicht um bestimmte Prinzipien geht, sondern darum, was gut fürs Geschäft ist.
Trump und die Tech-Giganten, das Spiel um Macht.
Jetzt in der ARD-Mediathek.